Wir haben jetzt noch drei Predigten über die Apostelgeschichte. Die Geschichte Jesu mit seiner Gemeinde. Das ist eine spannende Geschichte. Und die hilft uns auch, besser mit unserem eigenen Leben umzugehen. Sie hilft uns zum Beispiel dabei zu verstehen, dass Kampf und Leid und Schwierigkeiten nicht etwas Außergewöhnliches sind, welches wir jetzt als etwas Fremdes ansehen sollten, was gar nicht zu unserer Erlösung dazugehört, sondern dass es etwas Normales ist, dass also alle miteinander auf der Erde damals bis zum heutigen Tag durch diese Trübsale hindurchgehen müssen, um in das Reich Gottes hineinzukommen. Das ist etwas ganz Entscheidendes für die Gemeinde, dass sie das versteht. Und das hilft uns wirklich dann auch in unsere Schwierigkeiten, nicht nur darum zu bitten, Herr, nimm die Schwierigkeiten von mir weg, als wäre sie etwas Lästiges, als wäre sie etwas, was einfach nicht dazugehört, sondern gebrauche die Schwierigkeiten, damit ich wachse und reife, dir ähnlicher werde, auf meinem Weg himmelwärts vorankomme. So ist eigentlich gedacht. Und wer die Apostelgeschichte liest, der kann das auch verstehen lernen und kann das begreifen lernen. Wir haben also diese Schwierigkeiten, die die Gemeinde da auch hatte, wirklich miteinander uns angesehen und haben auch betrachtet, wie der Herr Jesus nun in der Bildung seiner Gemeinde oder auch in der Auferbauung seiner Gemeinde besondere Werkzeuge hat, den Saulus, den er sich selbst dann auch erwählt hat. So steht es ja auch in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Und dann auch in Beruf hat. Und heute gehen wir weiter und da stehen wir auch in diesem Kapitel noch, wo die Erlösung von dem Paulus, die Bekehrung also von ihm auch erklärt wird. Und da heißt es dann, nachdem er bekehrt wurde oder auch errettet wurde, hatte die Gemeinde Frieden. Apostelgeschichte 9, Vers 31, das ist der erste Vers, den ich uns lese. Und dann lese ich uns noch aus dem 10. Kapitel die ersten 8 Verse vor. Diese zwei Abschnitte, die wollen wir uns miteinander heute anschauen. Und bei dem einen blicken wir dabei auf ein ganz besonderes Geschenk, welches Gott damals seiner Gemeinde gemacht hat. Und bei dem anderen blicken wir auf die Mission unter den Heiden, die ja dann auch ab eigentlich ja gar nicht so genau zu bestimmen, denn immer wieder zwischendrin kommen ja auch Heiden zum Glauben. Aber Kapitel 10, 11 und 12 geht es dann wirklich so immer Richtung Weltmission, mehr und mehr in die Richtung, von Jerusalem, Samaria bis hin zum Ende der Erde. Und ab Kapitel 13, da haben wir ja dann schon die erste Missionsreise vor uns. Aber jetzt lese ich uns diesen Text erst einmal vor. Also Apostelgeschichte 9, Vers 31, schlagt eure Bibel mit auf. Das ist immer große Hilfe. Dann hat man den Text vor sich und kann ihn sich besser einprägen. Also, Kapitel 9, Vers 31. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und ab Kapitel 10, oder Kapitel 10 ab Vers 1, steht Folgendes. In Caesarea, das ist eine Küstenstadt am Meer, am Mittelmeer gelegen, in Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann, also ein römischer Soldat. Hauptmann, das war ein Soldat, der hatte 100 Leute unter sich. Ein Hauptmann der Schar oder der Kohorte. Da befand er sich drin in dieser Kohorte, die waren ca. 600 Mann stark, die man die italienische nennt oder italische nennt. Der war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, gab dem Volk viel Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, als wäre er schon errettet gewesen. Es heißt einfach nur, dass er damals in Caesarea in die Synagoge gegangen ist. Die Heiden hatten hinter in der Synagoge auch Möglichkeit, mit dabei zu sein, die sich für die jüdische Religion, für den jüdischen Glaube interessierte. Und genau so war es bei ihm. Er war fromm, er war gottesfürchtig. Er hatte von dem Gott Israels gehört und es hat ihn ganz arg interessiert. Und nun war er jemand, der auch da mit dabei war. Und er betete ohne Unterlass zu Gott. Jetzt Vers 3. Der sah um die 9. Stunde des Tages in einem Gesicht deutlich einen Engel Gottes zu ihm hereinkommen, der zu ihm sprach: Cornelius. Er aber blickte ihn an, erschrak und sprach: Was ist, Herr? Er sprach zu ihm: Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgekommen vor Gott, sodass er ihrer gedacht hatte. Ist auch wichtig, dass wir das nicht falsch verstehen als ein Verdienst, sodass wir jetzt so denken würden, jetzt, wenn ich nur genügend bete und genügend Gutes tue, dann komme ich in den Himmel. Na, das ist ja nun das katholische Verständnis zum Teil. Diese Werksgerechtigkeit ist hier aber gar nicht gemeint. Hier ist vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass Gott sich seiner erbarmt hat. Das zeigt die ganze Bibel, dass der Grund für die Errettung eines Sünders immer Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist. Kein einziger auf dieser Erde ist gut. Das sagt der Herr Jesus selbst dem jungen Mann: Was nennst du mich gut? Gott allein ist gut. Also wir haben gar keinen Verdienst. Nicht, dass wir das falsch verstehen. Aber Vers 5 lesen wir weiter. Und nun sende Männer nach Joppe und lass Simon holen mit dem Beinamen Petrus. Dieser ist zu Gast bei einem Gerber Simon, dessen Haus am Meer liegt. Der wird dir sagen, was du tun sollst. Als nun der Engel, der mit Cornelius redete, hinweggegangen war, rief er zwei seiner Hausknechte und einen gottesfürchtigen Kriegsknecht von denen, die stets um ihn waren, und erzählte ihnen alles und sandte sie nach Joppe, eben um den Petrus zu holen. Bis hierhin möchte ich es lesen und möchte am Anfang noch gemeinsam mit uns beten. Wir danken dir, unser himmlischer Vater, für die Apostelgeschichte. Wir danken dir dafür, dass du uns darin die Geschichte auch erzählst, die das Werk deines Sohnes nun auch mit sich brachte, die Ausgießung des Heiligen Geistes in seiner Fülle und die mächtige Missionsarbeit, die Entstehung auch dort in Jerusalem dieser Gemeinde und anderer Gemeinden und das Werk, wie es sich weiter ausbreitete, ausgehend von Jerusalem. Wir, Herr, dürfen so vieles lernen von der Apostelgeschichte und wir bitten dich auch heute Morgen darum, dass du uns vieles zeigst, es uns aufs Herz legst, uns ermutigst, tröstest, ermahnst, wo wir es nötig haben, uns weiterleitest in der Erkenntnis und in dem Verständnis und uns vor allem auch eine Dankbarkeit in unserem eigenen Herzen schenkst, dass du überhaupt dich unser erbarmst, so wie wir es bei dem Cornelius aussehen. Ach Herr, begleite du uns nun und leite uns durch deinen Geist an, zu hören, aber auch zu reden. Deine Hände lege wir uns und zu himmlischer Vater, wir bringen dir die Anliegen im Namen deines Sohnes und auf der Grundlage seines Verdienstes. Amen. Also wir haben heute Morgen zwei Teile vor uns. Der erste Teil ist ein Teil, wo wir etwas erklärt bekommen, was für uns ja wie ein Geschenk ist, wenn wir es lesen. Etwas, was wir uns wünschen. Frieden. Aber etwas, was auch jedes Kind Gottes hat. Also, das ist Tatsache. Jedes Kind Gottes, jeder wiedergeborene Christ hat in seinem Herzen einen tiefen Frieden. Wie kann ich das sagen? Ich kann das sagen, weil es Gott selbst sagt. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Das ist etwas, was jeder Wiedergeborene in seinem Herzen spürt durch den Glauben, durch die Verbindung mit Jesus Christus und dadurch eben auch die zustande gekommene Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Ein größerer Friede als dieser Friede gibt es nicht. Ist auch mal etwas, was der einzelne Christ eben wahrnehmen muss. Wenn wir so einen Text jetzt zum Beispiel lesen, Kapitel 9, Apostelgeschichte, Vers 31, so hatten nun die Gemeinden Frieden, so müssen wir eines verstehen, dass dieser Friede, den sie da hatte, eigentlich nur Erfolge ist des Friedens, den sie auch mit Jesus Christus oder auch durch Jesus Christus mit dem himmlischen Vater hatte. Und dass der Friede, den sie mit dem himmlischen Vater hatte, viel, viel größer und entscheidender war und beständiger war als aller irdischer Friede. Denn die Gemeinde, von der wir hier lesen, dass sie nun Friede hatte, hatte vorher Krieg. Die wurde vorher verfolgt, die waren vorher im Gefängnis. Und nachher werde sie wieder ins Gefängnis kommen. Das lesen wir dann also in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel geht es hier weiter. Wir suchen trotzdem Frieden. Und manchmal ist es so, dass wir diesen Frieden so sehr begehren und auch sehr viel von unserem Frieden abhängig machen in unserem Leben, jetzt im Augenblick, dass wir dabei in Gefahr stehen, diesen großen Frieden, den der Herr Jesus Christus uns am Kreuz erworben hat, indem er uns versöhnt hat mit dem himmlischen Vater, dass wir ihn gar nicht richtig mehr als ein Geschenk und Gabe, als etwas Wertvolles sehe. Sage ich jetzt was Verkehrtes? Ihr könnt es für euch selber beurteilen. Schaut, im 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 16, da steht etwas beschrieben von diesem Friede, der von Gott her kommt. Und da heißt es, 2. Thessalonicher 3, Vers 16, er aber, der Herr des Friedens. Wenn ich jetzt zu dem Herrn Jesus Christus gehöre, gehöre ich zu dem, der Frieden in seinem Herzen trägt, der Friede fürchtet. Und von daher ist es dann auch für mich so, dass ich Frieden habe. Wenn ihr ihn nicht habt, dann nicht aus dem Grund, dass er nicht da wäre. Das ist ja etwas, was der einzelne Christ auch lernen muss. Der Friede ist dauernd vorhanden in dem Herrn Jesus Christus. Und ich darf ihn dauernd haben. Dieser Friede kann mir niemand rauben. Es ist der Friede, wie der Herr Jesus Christus ihn selber auch bezeichnet. Johannes 14, Vers 27. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt er damals zu seinen Jüngern. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ihr müsst euch das anstreichen in euren Bibeln. Ihr müsst es lernen. Wenn ihr es nicht macht, werdet ihr vom Teufel ganz leicht reingelegt. Was, du hast doch keinen Frieden? Schau doch mal dein Leben an. Du bist krank, du wirst in der Arbeit, hast du Probleme. Es ist alles schwierig, dein ganzes Leben ist schwierig. Und dann sagen wir, ja, es ist wirklich so, ich habe keinen Frieden. Das ist dann also ganz problematisch. Der Teufel ist so leicht in der Lage, uns zu überlisten, wenn wir nicht die Bibel in unserem Herzen tragen, wenn wir sie nicht wirklich auch zu unserem Eigentum machen. Das Einzige, was uns schützen kann, dass wir uns selber betrügen, und das machen wir ganz oft, ist wirklich die Wahrheit. Das ist die Bibel. Und wenn ihr für euch Friede haben wollt, müsst ihr einfach die Bibel lesen. Müsst ihr von der Wahrheit euch, vom Evangelium her euch den Friede Gottes groß machen lasse. Wenn er es nicht tut, dann werdet ihr weiter in dem Unfrieden leben und ihr werdet weiter so unglücklich sein. Und ihr seid ganz verzweifelt, weil von der Kanzel immer verkündigt wird, in Jesus haben wir Glückseligkeit. Welch Glück ist es, erlöst zu sein. Und ihr sagt für euch, ich bin aber nicht glücklich. Bin nicht glücklich. Versteht ihr, das ist dieser Kampf. Das ist dieser Kampf, den wir führen. Jetzt ist die Frage, was mache ich? Lese ich meine Bibel? Streiche ich mir die Sache an? Nehme ich meine Bibel auch mit in den Gottesdienst? Sage ich, ja, ich habe sie mit dabei, ich lese, ich gucke sie an, ich bin mit dabei, ich kann mit aufschlagen, ich kann mir das mit anstreichen. Oder sagt er, das brauche ich nicht? Wenn er es nicht braucht, braucht er auch keinen Frieden. Aber dann dürft ihr nicht zum Herrn Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, warum gibst du mir keinen Frieden? Wenn der Herr Jesus von seiner Seite aus sagt, ich möchte dir gerne Friede geben. Aber du lehnst es ab. Ich möchte gerne mit dir reden, aber du hörst gar nicht zu. Ich möchte gerne, dass dein Herz erfüllt ist mit deinem Wort, aber es interessiert dich nicht so sehr. Wie ist das bei uns? Inwieweit können wir den Friede Gottes genießen, den wir durch Jesus Christus auch habe. Im Alten Testament schon ist er dem Volk Gottes verheißen. Psalm 147, Vers 12 bis 14 heißt es, rühme den Herrn Jerusalem, zieh und lobe deinen Gott, denn er hat die Riegel deiner Tore befestigt, deine Kinder gesegnet in deiner Mitte, er gibt deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Frieden durch Gott. Wir haben heute Morgen das Lied gesungen von den Stürmen, die da auch in der Ferne drohen. Und die werden, solange wir leben, immer drohen. Aber wenn Friede mit Gott unsere Herzen erfüllt, können wir allezeit sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Und wisst ihr, was? Das ist unser Zeugnis. Wir haben nämlich ganz viele Menschen auf der Erde, die sagen, mir fehlt das und mir fehlt das. Und wenn sie sich treffen, dann ist das so, als würde so ein Berg von Kugeln entstehen. Jeder bringt seine kleine, mir fehlt das Kugel dann mit. Und dann wird der Haufe immer größer. Und innerhalb von dieser Gemeinschaft ist es dann wirklich nur noch, mir fehlt das und mir fehlt das und mir fehlt das. Wenn dann einer dazu kommt, der sagt, ich habe alles. Der Herr Jesus Christus gibt mir alles, was ich brauche. Ich habe einen Hirte, der lässt es mir an nichts mangeln. Dann ist das eine Kugel, wo auffällt, wisst ihr? Die hat eine andere Farbe. Die tut im Grunde genommen die ganze andere Kugel in Frage stellen. Und ich sage denen, kennt ihr den Herrn Jesus Christus noch nicht? Wisst ihr nicht, dass er Friede bringt, dass er die Herzen erfüllt, dass er glücklich macht, dass er selig macht, dass es nichts Schöneres gibt, als von ihm errettet zu sein? Was ist im Vergleich dazu diese Last, die ich jetzt habe, gegenüber der Herrlichkeit, die auf mich zukommt? Das ist also die Einstellung von einem Kind Gottes, welches im Friede Gottes auch lebt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nun, jetzt in unserer Bibelstelle ist aber von einem besonderen Friede auch die Rede. Und zwar ein Friede, den die Gemeinde damals für eine kurze Zeit hatte, wo auch in dem Leben der Gemeinde Ruhe einkehrte. Von außen her kommende Verfolgung war nicht mehr da für eine gewisse Zeit. Jetzt hatte sie Ruhe. Sie konnte sich treffen, sie konnte auf der Straße miteinander Gemeinschaft haben, in den Häusern, in den Versammlungen, wo auch immer sie sich getroffen haben, im Tempel oder eben in den Privathäusern, wo auch Versammlungen waren. Das war eine ganz besondere Zeit. Eine Zeit, wo sie selber auch gespürt und gemerkt habe, ach, es ist im Augenblick ruhig. Es ist im Augenblick ruhig. Kennt ihr auch solche Zeiten? Ich bin davon überzeugt, dass ihr solche Zeiten auch kennt, weil der Herr sie uns heute auch schenkt. Mal ganz grob gesagt, seit 1945 haben wir insgesamt Friede. Diesem Land, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man noch mehr so ins Detail geht, könnte wir sagen, ja, auch in unserem eigenen Leben gibt es wirklich Perioden, gibt es also Zeiten, wo wir ganz besonders Friede haben. Da gibt es mal dann für eine gewisse Zeit eben keine große Sorge, keine große Anfechtungen, keine große Kämpfe. Das sind dann Augenblicke, wo wir wirklich auch uns darüber freuen. Aber was machen wir damit? Das ist jetzt die Frage. Wenn du so eine Zeit hast, es ist ruhig, was machst du dann? Was die Welt macht, das wissen wir mit ihrer Ruhezeit. Die Welt, die macht dann also, naja, das, was sie gern macht, was sie an Hobbys hat. Ganz egal, was sie dann auch so für sich erwähle. Das ist dann das, was sie in solche Ruhezeiten ganz besonders machen. Sie nutzen sie, um dem nachzugehen, was in ihrer Herzen dann auch so drin ist, was sie sich wünschen. Der eine, der geht auf Reise, der andere, der kümmert sich dann ganz besonders um sein Haus, sein Garten. Es gibt vieles zu renovieren, es gibt vieles zu machen. Also ihr wisst ja, ich muss es euch gar nicht sagen, was die Welt macht mit ihrer Ruhezeiten. Was mich aber besonders interessiert, das ist, was machen die Christen eigentlich mit ihrer Ruhezeiten, mit diesen Friedenszeiten? Das wird uns ja hier erklärt. Was passiert eigentlich, wenn Gott seiner Gemeinde Friede schenkt? Gehen sie dann alle so raus und tun dann so, es sich gemütlich machen? Was passiert eigentlich? So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria. Und dann heißt es weiter, und sie wurden auferbaut. Ja, vielleicht haben sie dann doch in ihrem Garten so oder in ihrem Haus, in ihrer Wohnung gebaut. Muss ich das darunter verstehen? Haben sie die Zeit einfach genutzt, dass sie so ein bisschen eben da das eine oder andere auch an Anbau gemacht haben? Ist ja durchaus denkbar, haben wir ja auch oft, müssen wir ja auch immer wieder machen. Renovieren, bauen, umbauen, anbauen, auferbauen. Sie hatten Friede und wurden auferbaut. Was heißt es eigentlich, auferbaut werden? Wenn Gott sagt, er baut uns auf. Das ist ja gemeint, denn sie haben sich selbst auferbaut, sondern sie wurden, also passiv, sie wurden auferbaut. Gott schenkt ihnen Friede und Gott möchte in dieser Zeit der Ruhe und des Friedens sie auferbauen. Gibt er ihnen dann ein gutes Mittagessen? Durchaus möglich. Das ist etwas, was auch unser Herz erfreut. Er gibt ihnen aber noch viel, viel mehr. Im Kolosserbrief, da heißt es einmal im zweiten Kapitel, Vers 6 und 7 in folgender Weise. Kolosser, Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Und wenn ich dann dazu noch nehme, in Epheserbrief Kapitel 2, Vers 20, wo der gleiche Gedanke, die Auferbauung in dem Herrn Jesus Christus, eben auch erklärt wird, dann habe ich es nochmal mit anderen Worten, aber der gleiche Gedanke. Vers 19 lese ich vor schon, Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, gemeint ist die Gemeinde in Ephesus, die ja aus Heiden auch bestanden hat, und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, also da ist jetzt die Bibel, das Wort Gottes und das weitergegebene Wort Gottes von der Apostel und Propheten gemeint, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wie baut Gott auf? Was will Gott machen, wenn er mir Ruhe gibt? Sicher, ich kann ganz viele Sachen dann auch in der Ruhezeit machen, darf auch ganz vieles machen. Aber wenn ich das eine nicht mache, dann ist es eigentlich so, als würde ich das Wichtigste für mich und mein Herz unterlassen. Wenn Gott seiner Gemeinde Friede gibt, wenn ihr Zeiten der Ruhe habt, dann möchte er euch auferbauen in Jesus Christus. Dann möchte er, jetzt sage ich es mit anderen Worten, euch Jesus Christus groß machen. Wie macht er das? Geht er her und zeichnet euch ein Bild und sagt, dann schaut ihr mal dieses schöne Bild an von dem Herrn Jesus Christus. Nee, das macht er nicht. Aber er gibt uns sein Wort. Und führt uns in sein Wort. Lasse das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Glücklich ist der, der das Wort Gottes liest und Tag und Nacht darüber nachdenkt. Er baut uns auf durch sein Wort und bringt uns durch sein Wort dahin, dass wir Jesus Christus erkennen und damit unser Glück erkennen. Das ist das eigentlich, was am schwierigsten ist und ganz tragisch ist bei ganz vielen Christen, dass sie ihr Glück selbst vereiteln. Wirklich, sie vereiteln ihr eigenes Glück. Sie machen sich ihr Leben selber schwer. Sie können nicht sagen, mein Leben wird mir schwer gemacht, sondern durch mein eigenes Verhalten mache ich mir mein Leben schwer. Bei ganz vielen Christen ist das so. Wiedergeborene. Weil der Herr Jesus ihnen Zeit schenkt, Ruhe schenkt und sie auferbauen will. Aber sie lassen sich nicht auferbauen. Es fällt ihnen dann immer wieder was ein. Oh, ich muss das noch machen. Jetzt habe ich ein paar ruhige Minuten oder Stunden. Aber jetzt muss ich das noch machen. Und dann muss ich dahin gehen und muss ich dorthin gehen. Ja, und dann muss ich noch vieles andere tun. Und dann kommen nach der ruhigen Zeit wieder schwierigere Zeiten. Und dann kommen sie zu dem Herrn Jesus und sagen, Herr Jesus, warum lässt du das in meinem Leben zu, dass es mir so schlecht geht? Warum muss ich so viel leiden? Warum habe ich so ein schweres Leben? Ist das nicht unsere Geschichte? Dass der Herr Jesus, wenn er uns Zeiten gibt des Friedens und der Ruhe, wo er uns auferbauen will, wo uns der himmlische Vater auferbauen will, wir einfach sagen, nein, ich möchte nicht. Ich habe so vieles zu tun. Ach, es gibt so viele Sachen, die einfach wichtig sind und das muss ich jetzt machen. Wie viele von euch genießen es, in Ruhe die Bibel lesen zu können, dass ich sage, jetzt habe ich mal eine Stunde freie Zeit, jetzt kann ich mal extra die Bibel aufschlagen. Wir haben es alle damit schwer, ich auch. Wisst ihr warum? Weil wir so wenig noch vom Heiligen Geist erfüllt sind, so sehr unser Fleisch noch uns darin drängen kann, die Sünde in unserem Fleisch, alles andere zu machen. Das ist wirklich ein Problem für uns. Gott hat es nicht leicht mit uns, dass er uns segnen kann. Das hört sich ganz komisch an, aber das ist sein größtes Problem. Er möchte uns gerne segnen, er möchte uns gerne glücklich machen, aber wir rennen ihm dauernd davon. Wir versäumen die Versammlungen, wir versäumen die stille Zeit, wir versäumen das Gebet. Dauernd sagt der Herr Jesus, komm, ich will dich segnen. Ich will dich auferbauen. Ich will dir was geben, was deinem Herzen gut tut. Ich weiß, dass dein Leben schwer ist. Ich weiß ganz genau, was du durchleidest. Und gerade deswegen möchte ich als Hirte und Aufseher deiner Seele jetzt dir Gutes tun. Kann er das wirklich bei uns? Hat er die Chance, in den Zeiten, wo er uns Friede schenkt, wo wir Ruhe haben, uns aufzuerbauen? Das macht er an uns. Das ist ein Geschenk, was wir von ihm erhalten. Das ist wirklich etwas, wo wir ihn beim Wort nehmen können. Wenn wir uns dann mal hinsetzen in so einer ruhigen Stunde und sagen, Herr Jesus, jetzt musst du mich aber auch aufbauen. Glaubt ihr, er wird es nicht tun? Wenn wir ihm diesen Vers entgegenhalten und sagen, Herr, nun hast du mir in diesem Augenblick Ruhe geschenkt. Bitte baue du mich jetzt auf. Der Teufel möchte mich mit allem Möglichen durcheinander bringen, dass ich an alles denke, nur nicht dir zu begegnen. Ich bin nicht vorbereitet, dir zu begegnen. Wenn du jetzt kommst, bin ich nicht vorbereitet. Bist du vorbereitet? Wenn heute der Herr Jesus Christus vor deiner Türe steht, wenn er sagt, nun möchte ich auf dich schauen. Nun möchte ich mit dir abrechnen, lieber Knecht. Ich habe dir das und jenes, ihr kennt ja die Geschichte, gegeben. Gehören wir dann zu denen, die sagen, o Herr, ich habe es vermehrt. Es hat mir Freude bereitet, was du mir gegeben hast, für dich einzusetzen. Oder gehören wir zu denen, die sagen, du bist ein ungerechter, harter Herr. Da hast du deine Sache zurück. Ich habe es vergraben. Ich habe gar nichts damit gemacht. Wie viele müssen das vielleicht dann mal dann sagen? Nichts damit gemacht. Du bist ein harter Herr. Du bist ungerecht. Ich vertraue dir nicht. Ich vertraue jemand anderem. Ich vertraue der Welt. Ich gehe da zu meinem Arzt oder ich gehe zu einem Philosoph oder ich gehe zu dem Artikel in der Zeitung und sage, da ist meine Weisheit. Ne? Meine Weisheit, die kommt von der Welt. Das ist, wo ich so mehr hin tendiere. Ich hätte keine Hoffnung für irgendeinen einzigen Menschen, wenn ich nicht wüsste, dass die Gnade Gottes eine wirksame ist. Und dass er in der Lage ist, uns wirklich auch zu sich zu ziehen. In die Gemeinschaft mit sich und auch zu seinen Worten. Wenn es davon abhängig wäre, dass wir irgendwann mal so viel auch Kraft hätten und uns bemühen würden, wäre das also eine schwierige Sache. Aber weil er es sich nun vorgenommen hat, wird er das auch tun und hat es damals getan. Er hat die Gemeinde aufgebaut und er wird auch uns heute aufbauen. Das möchte ich jetzt dem sagen, das ist jetzt die andere Gruppe. Die eine sind leichtfertig, die sagen, ach, das ist ja alles nicht so tragisch, nicht? Wenn ich meine Losungen lese, dann, ach, ja, dann schon gut. Ich muss ja die Bibel ganz durchlesen. Das Alte Testament versteht ja eh niemand. Das sind die Leichtfertigen. Zu denen muss man eher vielleicht auch mal sagen, bitte versuch mal, das ein bisschen ernster zu nehmen. Aber die andere, die auf dem Weg sind und die sagen, Herr, ich möchte ja auch noch mehr lernen von dir, aber es fällt mir schon schwer. Ich möchte ja wachsen im Gebet und im Bibellesen, aber ich habe Mühe damit. Denen möchte ich sagen, vertraue der Gnade des Herrn. Vertraue darauf, dass er in der Lage ist, dich aufzubauen. Wenn du jetzt da sitzt und deine Bibel aufmachst und vielleicht entdeckst für dich, ach, das ist schwierig, dann vertraue mir doch, dass ich in der Lage bin, dir zu helfen. Ich möchte euch da ermutigen. Ich möchte euch da Mut zusprechen. Ich weiß, dass manch einer wirklich so, der möchte gerne. Und der ist aber so arg auch angefochten, weil er seine eigene Schwachheit sieht und dann merkt er, ach, mich zieht ja doch alles wieder weg und dann ist das für ihn ein großes Problem. Dem möchte ich ermutigen und möchte sagen, der Herr ist in der Lage, dich wirklich auch aufzuerbauen und dich auch zu stärken. Das ist genau, was also hier mit gemeint ist. Das sind diese geistigen oder geistlichen Muskeln. Also die kann man in alle Ewigkeit haben. Wenn ihr heute den Arnold Schwarzenegger anschaut, der sieht jetzt heute nicht mehr so aus, wie als er Mr. Universum geworden ist. Die Muskeln sind nicht mehr die gleiche, der Leib ist nicht mehr der gleiche. Aber wie herrlich ist es, geistige Muskeln zu haben, die ihr Ewigkeit lang halten. geistige Stärke, die durch den Herrn Jesus Christus in unser eigenes Herz hineinkommt. Stärke, an ihm festzuhalten, ihm zu vertrauen, ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu preisen, für ihn zu leben. Habt ihr das? Habt ihr diese Kraft, diese Stärke? Seid ihr auferbaut? Ich will übrigens deswegen das nicht verurteilen, dass man seinen eigenen Körper ertüchtigt und dass man ihn auch gut behandelt und ihn auch durchaus trainiert. Es ist nur wichtig, die Relation zu sehen zwischen dem, was hat es für ein Gewicht und für eine Bedeutung für mein ewiges Leben, dieser Leib. Manchmal stellt man sich wirklich die Frage, auch wenn der Mensch älter wird, dann heißt es, jetzt beten wir dafür, dass er noch einmal ein bisschen lebt und noch einmal ein bisschen lebt. Dabei weiß doch jeder, dass er sterben muss. Warum wollen wir dann nicht viel eher darum beten, dass er nun im Angesicht des Todes sein Leben mit Gott in Ordnung bringt? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also, das ist doch ganz wichtig, dass ich verstehe, dieser Leib ist ein vergänglicher. Und wenn der Herr mich stärkt, stärkt er mich an dem inneren Menschen. Der äußere Mensch zerfällt, er zerbricht, er wird schwächer, der innere wird aber gestärkt. Du Seele, wo du vielleicht gerade Angst hast und auch in Not bist und sagst, Mensch, wie kann ich nur weiter vertrauen? Dir möchte ich sagen, der Herr wird dich stärken. Der Herr wird dich nicht aufgeben. Der Herr wird dich nicht loslassen. Der Herr wird dir sogar in Bedrängnis Raum schenken. Im Psalm 4 heißt es, und das ist einer auch von der schönsten Verse, gerade für Menschen, die in Not sind, da steht Vers Kapitel 4 von der Psalme, Psalm 4, Vers 2, antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Das ist also ein Erlebnis, was ein Kind Gottes, wenn es das erfährt, jubeln lässt. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Da ist die Bedrängnis. Da ist also das, was mich zusammendrückt. Das, was mein Leben so sehr auch schwer macht, dass ich verzweifelt bin. Manchmal kann man Todesängste haben, manchmal kann man einfach hoffnungslos sein. Und jetzt kommt der Herr Jesus und macht mir Raum. Er öffnet mir die Türe und aus der Finsternis kommt nun sein Licht. Also quasi, es durchdringt diese Finsternis. Es kommt nicht aus der Finsternis, aber es durchdringt die Finsternis. Und jetzt ist auf einmal wieder Raum da zum Leben, zum Gehen, zum Hoffen, zum Glauben. Weiter voran zu gehen mit ihm. Du hast mir in meiner Bedrängnis Raum gemacht. Das zu erleben und zu erfahren, das gehört mit zu dem Auferbauer hinzu. Manchmal nimmt der Herr diese Bedrängnis nicht weg, aber er gibt mir Raum mitten in der Bedrängnis, dass ich doch auch weiter auf meinem Weg vorangehen kann. Und wenn ich nun mit euch, ich komme ja gar nicht weiter, wie diesen einen Vers mit euch heute Morgen zu betrachten, aber wenn ich den weiter ansehe, dann heißt es ja nun auch in diesem Vers, und das möchte ich euch kurz nochmal vorlesen, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut. Und jetzt heißt es weiter, und gehört noch mit dazu, vielleicht sogar eine Folge von der Auferbauung, und wandelten in der Furcht des Herrn. Wir fürchten manchmal mehr diese Welt, Dinge, die uns in dieser Welt widerfahren können. Mancher steht morgens auf und sagt, ich habe Angst, heute von einem Auto überfahren zu werden. Oder mancher Fahrradfahrer sagt, ich habe Angst, dass ich, wenn ich da mit meinem Fahrrad fahre, dass irgendein Auto also da mich irgendwann einmal rammt. Ich weiß nicht, vor was ihr Angst habt. Ich weiß nicht, was in eurem Leben euch die meiste Sorge bereitet. Aber eines weiß ich, es ist am allerbesten, wenn wir in unserem eigenen Leben uns am allermeisten Sorge um unsere Beziehung zu dem lebendigen, dreieinigen Gott. Mit anderen Worten, wenn die Furcht des Herrn uns erfüllt. Wir haben nichts mehr zu fürchten als den lebendigen, dreieinigen Gott. Jetzt nicht in einer Art und Weise, dass ich sagen möchte, bitte rennt alle von ihm weg. Das ist ja nicht mein Ziel, das ist nicht mein Anliegen, dass ich euch erschrecken will und sagen will, bitte rennt alle weg von dem lebendigen Gott. Sondern ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass nichts so wichtig für euer eigenes Leben ist, als den lebendigen, dreieinigen Gott zu kennen und ihn zu fürchten und Ehrfurcht vor ihm zu haben. Denn nichts ist schlimmer, als ihn zum Feind zu haben. Nichts ist schlimmer, als in seine Hände zu fallen und nicht erlöst zu sein. Was ist der Tod dagegen? Das Sterben jetzt, dieser leibliche Tod? Habt ihr schon mal Menschen sterben gesehen? Manch einer von euch hat es schon. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, ewig verloren zu gehen. Oh, wie viele Menschen aus der Weltgeschichte haben ihr Leben genossen. Wirklich so wie dieser reiche Mann, armer Lazarus, ne? Der hatte alles und hat sein Leben, ja, er hat es also richtig genossen. Und hätte man ihn damals also getroffen, hätte er gesagt, komm mit, wir feiern, komm, wir gehen und wir lassen es uns gut gehen. Ich habe Geld, ich kann dich einladen, wir machen unser schönes Leben. Und hätte man ihn gefragt, hätte er gesagt, ich bin glücklich mit dem, was ich bin erfolgreich, ne, dazu, ich habe es zu was gebraucht, ich habe Geld, ich habe Besitz, ach, mir geht es gut. Aber fragt ihn mal jetzt, wie viel Zeit ist seitdem vergangen? 2000 Jahre? Ja, manch einer sagt, er lebte gar nicht mehr. Na gut, wenn du die Lüge glauben willst, kann ich dir nicht helfen. Aber seit 2000 Jahren geht es ihm gar nicht mehr gut. Seit 2000 Jahren weiß er, ich bin an einem Ort, wo ich nie wieder rauskommen werde. Ich stehe unter dem Zorn Gottes. Ich fühle das Gericht Gottes in meinem eigenen Herzen. Und ich kann nicht einmal sagen, ich habe es nicht verdient. Denn ich bin ein Sünder und habe keine Vergebung. Und mir war in meinem Leben alles andere wichtig als dies. Alles andere war wichtiger. Vor meiner Türe lag ein Christ. Ich habe ihn verachtet. Und nun bin ich an diesem Ort. Mir war alles andere in meinem Leben von größerer Bedeutung. Ich habe alles andere mehr geachtet als Gott. Und ich habe keinen Frieden mit Gott gefunden. Keine Vergebung. Ich habe keine Erlösung. Und werde nun für immer fortwährend verloren sein. Das ist nun sein Bericht heute. Das ist mit meinen Worten gesprochen, aber wenn er es selber sagen könnte, würde er es gar nicht viel anders sagen. Es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als Frieden mit Gott zu finden. Es gibt nichts Schrecklicheres, als in Unfriede zu sterben. Schaut euch um in die Seniorenhäuser, in den Altenheime und schaut in das Gesicht der Menschen, die Zeit ihres Lebens gegen Gott gestritten haben und nicht ihm geglaubt haben. Und nun, manche von ihnen können nicht mehr denken, nicht mehr reden, nicht mehr normal ihr Leben führen. Sie sind verloren, sie gehen verloren. Gibt es ein schrecklicheres Bild? Ein alter Mensch, der keine Hoffnung hat, der auf diese Welt zurückblickt und sagt, es war einfach alles nur schrecklich. Ich bin verbittert, wenn ich das angucke, was alles heute geschieht. Kein Ausblick, keine Hoffnung, kein Friede, keine Freude, kein Glück, nichts. Und nur aus dem Grund, weil er die ganze Zeit das eine unterlassen hat, die Beziehung zu dem lebendigen Gott zu klären. Wie lange wollt ihr warten? Wie viel Zeit wollt ihr euch noch nehmen? Wie lange wollt ihr noch verstreichen lassen, bis dass der Tag kommt? Soll es so weit kommen, wo er euch entgegenkommt und wo er zu euch sagt, nun rechne ich mit dir ab, bitte zeige mir deine Buchführung. Ist es nicht viel besser, heute noch Friede mit Gott zu finden, heute noch auch ihn darum zu bitten, dass er mich errettet, dass er dich errettet? Das ist, was sie hier erleben dürfen und was du auch erleben darfst, wenn du zu dem Herrn Jesus kommst, Auferbauung in ihm, Wandeln in der Furcht des Herrn. Für die Gemeinde war es etwas, wo sie immer wieder auch vor den Herrn Jesus Christus gestellt worden ist. Und durch die Größe des Herrn Jesus Christus auch dann gelernt hat, ihr eigenes Leben recht zu führen. Nichts vermag so sehr unser Leben positiv zu beeinflussen wie die Größe des Herrn Jesus Christus und seines Werkes. Und nichts ist so gut in der Lage, uns von dem Weg abzubringen und uns auf falsche Wege zu bringen, wenn wir nämlich den Herrn Jesus Christus und sein Werk nicht vor Auge haben. Wenn wir es nicht vor Auge haben, dann sind andere Dinge eben viel wichtiger. Wie steht es mit deinem Wandel in der Furcht des Herrn? Die, die den Herrn Jesus Christus kennen, wandelst du darin? Lebst du darin? Wächst du darin? Ist es so, dass du sagen kannst, der Herr Jesus Christus und durch ihn, der himmlische Vater, ist mir wichtiger geworden im vergangenen Jahr? Ist für mich jemand geworden, wo ich nun mehr mein Leben danach ausrichte? Ist für mich jemand geworden, den ich auch mehr liebe? Ist für mich jemand geworden, den ich noch besser erkannt habe? Ist für mich jemand geworden, dem ich auch besser gehorche? Ist das nicht alles mit verbunden mit diesem Wandel in der Furcht des Herrn? Da will uns der Herr hinbringen als Gemeinde. Das ist sein Ziel und das schafft er auch wiederum. Das darf ich jetzt im Schluss auch noch sagen, quasi als Ermutigung für all die, die ja, diesen Wunsch haben, den Herrn zu erkennen in seiner Heiligkeit, seiner Größe, in seiner Gnade, in seiner Liebe. Denen darf ich sagen, ja, er wird dich bringen dahin, dass du in der Furcht des Herrn wandelst. Er wird dich auferbauen, dass du darin wachsen kannst und geheiligt wirst und verändert wirst, umgestaltet wirst in das Bild Jesu Christi. Er wird es schaffen. Vertraue ihm. Vertraue ihm, dass er aus deinem Leben ein Leben machen kann, welches in der Furcht des Herrn auch gelebt wird. Du darfst ihm vertrauen. Er hat die Kraft und die Fähigkeit dazu. Wirklich, er kann das schaffen. Und er hat es immer bei alle seine Kinder geschafft. Und am Ende werden alle seine Kinder vollkommen ihm ähnlich sein. In sein Bild umgestaltet sein, heilig und rein, ohne Flecke, ohne Runzel werde sie sein. Ist das nicht eine schöne Zukunft, eine schöne Vorstellung? Und hier heißt es noch, da kann ich gar nicht mehr groß aufgehen, dass sie gewachsen sind, wachsen und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Ich lese es nochmal ganz vor. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn. Und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Nächstes Mal vermisse ich das sehr bei all den Beschreibungen, wenn es um Gemeindewachstum geht. Ganz oft habe ich den Eindruck, dass Gott die Ehre geraubt wird, indem Gemeindewachstum dargestellt wird als die Summe dessen, was Christen tun. Dann haben wir das getan, dann haben wir das getan. Und so kommen dann die Bücher raus. Aber das hat noch nie irgendeinen verlorenen Sünder zum Heil gebracht, dass ein Christ irgendwas getan hat. Ihr könnt das beste Rezept nehmen aus einer Erweckung, vielleicht Duncan Campbell, Isle of Lewis, große Erweckung damals, 1950, 51 in dieser Zeit war das. Ihr könnt genau dasselbe machen. Wenn der Heilige Geist nicht wirkt und euch beisteht, vermögt ihr in keiner Weise Frucht zu bringen. Das lässt uns so als Gemeinde auch klein sein. Und das ist wichtig, dass wir klein sind. Was war Spurgeon? Wenn wir ihn lesen, seine Geschichte, sein Leben lesen und die viele, viele Menschen, die auch in seine Gemeinde gekommen sind, können wir dann hergehen und können sagen, ja, der Spurgeon war ein toller Prediger. Und wenn jetzt alle so predigen wie Spurgeon, dann werden wir auch eine Gemeinde haben, so groß. Nein. Wir könnten genau die gleiche Predigt erhalten. Wir könnten eine Predigt von Spurgeon auswendig also lernen und sie dann auch halten. Das wird gar nichts bewirken. Wir sind nicht von uns aus in der Lage, Leben zu schaffen. Ich kann niemand also so ein bisschen ein paar Pfund Leben mitgeben. Komm zu mir, mach das, was ich dir sage, und dann wirst also du leben. Nein, ich kann nur eines zu ihm sagen. Du bist jemand, der verloren ist, der ein Sünder ist. Und du brauchst Jesus Christus und musst errettet werden. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Das kann ich ihm sagen. Ich kann dir nicht retten. Ich kann nicht sagen, wenn du das mir nachsprichst, wirst du ein neuer Mensch werden. Ich bin nicht Gott, dass ich ihm ein neues Herz schaffen kann. Das ist eine Lüge, wenn das heute so erklärt wird. Du musst dieses Gebet nachsprechen und dann bist du also quasi ein Kind Gottes. Es ist ein Werk des Herrn. Es geschieht durch Gottes Geist. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist zu nichts nützen. Von daher ist unsere Stellung als Gemeinde eine, dass wir sagen, Herr, wir machen zwar Büchertisch, wir gehen ins Krankenhaus und singen, wir versuchen ein Zeugnis zu sein. Wenn wir mit einem Nachbar sprechen, wenn man auf der Straße jemanden sieht, am Arbeitsplatz jemanden sieht, aber wir kommen immer wieder zum Herrn und sagen, Herr Jesus, wenn du nicht wirkst, wenn du nicht durch deinen Geist Leben schenkst, kann nichts geschehen. Das bringt uns in die Stellung, in die wir auch, also in der wir sein müssen. Als Bettler, wir sind nicht mehr. Als Beter, die vor dem Thron Gottes stehen und sagen, Herr, erbarm dich, Herr, erbarm dich. Wir könnten tausende von Evangelisationen halten und nichts geschieht, wenn der Beistand des Heiligen Geistes nicht auch da wäre. Aber wenn er da ist, so heißt es hier, wuchsen die Geschwister, also sie mehrte sich und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Sie wuchsen selbst, aber auch habe ein Wachstum erfahren dürfen als Gemeinde insgesamt, ein äußerliches, innerliches wie ein äußerliches Wachstum. Das ist jetzt aber auch für, wisst ihr, diejenige ein großer Trost, und jetzt muss ich auch zum Ende kommen, die von ihrem eigenen Zeugnis her immer wieder so frustriert sind, die sagen, oh mein Zeugnis, wenn ich jetzt an mein Zeugnis denke, wenn ich jetzt an meine Worte denke, wenn ich jetzt an meine, also alle Bemühungen denke, wie bin ich so beschämt? Manch einer sagt es dann von sich aus und sagt dann, ach, das ist doch alles gar nichts. Denen möchte ich das sagen als Ermutigung, weißt du, auch wenn du vielleicht manchmal gar nicht recht weißt, was zu sagen, schon deine Worte kommen vielleicht stockend. Du hast Angst und du fühlst dich unsicher und du bist selber gar nicht so jemand, wo also da sich leicht tut. Der Beistand des Heiligen Geistes ist in der Lage, alles auszurichten. Du musst gar nicht auf dich schauen. Du musst nicht glauben, dass es auf dich ankommen würde. Du musst nicht denken, dass du selber dazu nicht in der Lage bist oder eben aus dem Grund jetzt, weil du so schwach bist, gar nicht gebräuchlich bist für den Herrn. Der Herr vermag, das zu bewirken, dass dein in Schwachheit geäußertes Zeugnis ein Segen ist für den anderen. Durch seinen Beistand, durch seinen Geist. Dann ist auf einmal Leben da. Dann ist auf einmal Erneuerung da. Das ist ja etwas, wo wir dann auch in die richtige Richtung gehen, wenn wir das verstanden haben, dass wir dann darum anrufen, Herr, komm in unsere Mitte. Komm in unsere Mitte und wirke durch deinen Geist. Mach du lebendig. Verwende das Werk deines Sohnes zu himmlischer Vater, dass Menschen errettet werden. Das ist die rechte Einstellung, das ehrt Gott und gibt ihm dann auch das, was er verdient, den Lobpreis. So, jetzt haben wir heute Morgen so vieles gehört von der Gemeinde, die Friede hat. Und jetzt wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass wir unseren Frieden, den wir immer wieder bekommen vom Herrn Jesus, diese ruhige Zeit oder ruhigere Zeit, dass wir sie auch verwenden. Dass wir auferbaut werden, dass wir in der Furcht des Herrn wandeln, dass wir wachsen und auch mit Gottes Gnade Wachstum erfahren dürfen als Gemeinde. Ich möchte am Schluss mit uns still werden und beten. Lieber Heiland, du weißt, dass wir uns eigentlich am liebsten die ganze Zeit Friede wünschen würden. Wir mögen die Zeit nicht, wenn es Krieg gibt oder nicht vielleicht Krieg im eigentlichen Sinn, aber wenn die Kämpfe um uns herum so arg sind, die Nöte und die Ängste, das mögen wir gar nicht. Ach, Herr, hab Dank, dass du aber uns immer wieder auch solche Zeiten schenkst, wo wir Friede haben dürfen. Und dann möchtest du kräftig an uns wirken, dass wir gestärkt werden. Oh, dein Werk ist ein gnädiges, ein barmherziges Werk, ein gutes Werk. Hilf, dass wir nicht so widerständig sind, so ja, rebellisch, dass wir von uns aus nicht so oft wegrennen von dir, sondern doch stille halten und bei dir bleiben, zu deinen Füßen uns hinsetzen. Mache könne es wie die Maria und nicht wie die Martha, die dann hin und her gerannt ist. Danke, dass du aber auch die Martha geliebt hast und auch sie weiter angeleitet hast und sie auch hat wachsen dürfen. O Herr, wir sind dir auf deine Gnade angewiesen in jeglicher Hinsicht, ob es die Auferbauung ist, die Furcht des Herrn ist, ob es die Frucht ist, das Wachstum ist. Es kommt alles von dir und wir wollen dich preisen, unser himmlischer Vater, dass du dies uns schenkst durch deinen Sohn und in ihm, dem Herrn Jesus Christus. Ach, nun hilf uns, dass wir deinen Sohn noch viel mehr lieb gewinnen und ihm folgen können, in seine Fußstapfen wandeln können. Amen.